Dennis. Hallo, herzlich willkommen. Scheiße.
Okay. Ich war schon beeindruckt, weil du beim Runterzählen schon deine professionelle Podcaster-Stimme auf einmal hattest. Und das klang super professionell. Also so, 3, 2.
Okay, herzlich willkommen zur 56. Schreibcast-Folge. Hallo Dennis.
Hallo zusammen.
Und hallo zusammen. Ja, ich war schon ein bisschen irritiert, weil der Button schon wieder nicht ging mit dem Aufnehmen drücken. Und dann hat das Haus gerade komische Geräusche gemacht über mir.
Oh.
Das hat mich jetzt ein bisschen aus meinem Konzept gebracht. Na gut, wir haben 2 Themen für heute. Einmal sprechen wir jetzt über unsere Schreibprojekte. Und dann hast du, Dennis, auch noch ein Thema mitgebracht.
Genau, ein Thema aus einer Workshop-Diskussion, die ich tatsächlich gestern hatte, also ganz, ganz frisch. Und diese Diskussion, die ich in dem Workshop hatte, würde ich gerne hier weiterführen. Da wird es gehen um Schreiben als Funktion betrachten, schon mal als Ausblick. Und hoffentlich haben wir jetzt nicht das Gleiche wie in der vorletzten Episode, wo wir, glaube ich, auch am Anfang gesagt haben, und heute werden wir noch über das und das reden und dann nicht mehr dazu gekommen sind. Gucken wir mal. Wir wissen beide nicht, wir haben im Vorgespräch mit keinem Wort darüber gesprochen, wie wir bei unseren eigenen Schreibprojekten vorangekommen sind. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich echt, wenn wir uns fragen gegenseitig, was ist denn passiert seit der letzten Aufnahme?
Was ist passiert?
Okay, ich fang an. Okay. Nachdem ich beim letzten Mal ja verkünden konnte, dass ich wirklich strukturell sehr gut vorangekommen bin, ist in den letzten 2 Wochen tatsächlich nicht viel passiert. Gerade was so das Textdokument und das Wachsen des Textdokuments angeht. Da habe ich wirklich nicht viel vorzuweisen. Wir hatten eine beruflich zeitfordernde Veranstaltung in den letzten beiden Wochen, die sehr, sehr viel Zeit und irgendwie auch sehr viel mentale Energie gekostet hat. Das hat dafür gesorgt, dass ich nach der Arbeit irgendwie nicht so in der Laune war, noch lange am Rechner zu sitzen, hatte ich gemerkt. Und genau, deshalb ist das Dokument nicht so viel gewachsen. Aber ich habe ein anderes Dokument entstehen lassen, was irgendwie wieder damit verbunden ist. Ich werde jetzt im Mai irgendwann, so gegen Ende Mai, habe ich eine neue Rollenspielrunde geplant an einem Wochenende mit Leuten, endlich mal wieder im Real Life, hier daheim, also mal keine Online-Runde. Menschen treffen sich und sitzen an einem Tisch gemeinsam. Wir haben lange über einen Termin nachgedacht und dann hat es irgendwann mal geklappt. Und dafür bereite ich eine Rollenspielrunde vor. Es ist zu früh, dass ich schon das System playtesten kann, an dem ich selbst gerade schreibe. Das wird noch nichts werden bis dahin. Das habe ich denen jetzt auch nicht angekündigt, sondern wir spielen was anderes. Aber ich werde, da das so ein ganz simples, kleines System ist, was wir spielen, das heißt Honey Heist, das ist ein sogenannter One-Pager. Es hat eine Seite Regeln. Die Idee ist, alle Spieler spielen Bären, also wirklich verschiedenste Bären, Grizzlies, Braunbären, Polarbären, sowas, und müssen in einem Ocean's Eleven-artigen Raubzug Honig von irgendwo klauen. Das ist die Idee des Spiels.
Das klingt total verrückt.
Ja, also es nimmt sich auch nicht wirklich ernst. Also diese Bären können Fahrzeuge fahren und können also auch in gewisser Weise mit Menschen reden, wenn man möchte. Sie können so menschliche Sprache imitieren, ein bisschen. Und sie können sich verkleiden, sodass so ein Grizzlybär irgendwie auch als Hausfrau durchgehen kann und so, oder so als Person im Trenchcoat. Also es ist so ein Comedy-Spiel. Ist ganz simpel, macht sehr, sehr viel Spaß und ist halt so auf den Tag angelegt. Also das spielt man jetzt nicht in so einer ewig langen Kampagne. Und ich will da auf jeden Fall ein paar Techniken testen, die quasi für mein eigenes Regelwerk, das ich gerade schreibe, eine Rolle spielen werden. Das ist jetzt die Rampe dahin. Und das habe ich geschrieben tatsächlich. In der letzten Woche habe ich mir da ein Setting überlegt, habe mir alle Notizen aufgeschrieben und habe mir dann auch schon aufgeschrieben, was von meinem eigenen System ich übernehmen möchte. Also quasi, was ich so an kleinen Mechaniken einbaue, die ich dann schon mal testen kann mit einer Spielergruppe, ohne dass ich jetzt schon mein eigenes System teste. Also so gesehen habe ich was gemacht, habe eine Möglichkeit bekommen, schon mal so ein paar Sachen live am Tisch zu testen. Das ist ja bei so Spieleentwicklung auch sehr, sehr wichtig. Also irgendwann ist dann auch der Moment, wo ich wirklich ganz oft testen muss. Und da ist mir natürlich jede Gelegenheit recht und ich sollte auch jede Gelegenheit dazu nutzen. Und es hat jetzt, wie gesagt, zeitlich leider noch nicht ganz gereicht, mein eigenes System machen zu können. Es reicht aber immerhin, da schon mal so ein paar kleine Ideen auszuprobieren. Ja, genau. Und ich glaube, viel erzählen, was ich da geschrieben habe, kann ich leider gar nicht, weil mindestens eine Person, die mit am Tisch sitzen wird, für die das ja eine Überraschung sein soll, diesen Podcast hier auch hört. Das heißt, ich kann da nicht großartig riskieren, etwas inhaltlich zu erzählen, weil dann wäre ja die Überraschung verdorben.
Ja, das verstehe ich. Das ergibt total Sinn.
Kann ich aber dann beim nächsten Mal. Beim übernächsten Mal wahrscheinlich. Ich glaube, das ist erst in 3 Wochen. Ja, genau. Erzähle ich dann.
Ich finde ganz spannend übrigens daran, jetzt nochmal auf die Schreibebene zu kommen, dass du ganz kurz auch das Medium angedeutet hast. Also du hattest dann keinen Bock mehr, am Rechner zu sitzen.
Ja.
Und ich habe mich zugegebenerweise ganz kurz gefragt, ob es einen Unterschied machen würde, wenn es sozusagen auch die Möglichkeit gäbe, im Notizbuch zu arbeiten. Aus Gründen lässt mich ja diese Idee von Bird by Bird von Anne Lamott nicht los, dieses Schreiben auf Indexkarten. Also,
Ja.
Also einzelne Ideen sozusagen schon mal verschreiben.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das war diesmal einfach es ist gerade die falsche Phase dafür. Ich habe ja dieses Arbeitsdokument digital, also das hatte ich ja beim letzten Mal erzählt, dass ich jetzt diese Strukturgliederung erstellt habe und die wird aktuell halt so mit Inhalt befüllt. Da hilft es mir aber wirklich sehr, sehr stark, in diesem Dokument zu arbeiten. Und ich habe gerade nicht so die richtigen, ich habe nicht so die richtigen Dinge, wo ich jetzt gut irgendwie ohne dieses Dokument zu haben brainstormen könnte. Und klar, sind alles, letztlich alles irgendwie auch nur Ausreden. Natürlich hätte ich mir das Dokument ausdrucken können. Das ist noch nicht so riesig, dass ich sage, das ist irgendwie Papierverschwendung. Es sind jetzt nicht irgendwie 40 Seiten, die ich da ausdrucken muss. Klar hätte ich das dann irgendwo hinlegen können und ich hätte auch manuell offline daran arbeiten können. Ich hatte auch dafür wenig Zeit. Und ich hatte aber auch tatsächlich, also irgendwie, ich hatte keine Lust, handschriftlich dran zu arbeiten. Irgendwie hatte ich keine richtige Idee, was ich gerade machen kann, weil tatsächlich arbeite ich ja lieber digital. Und wenn ich handschriftlich arbeite, dann mit Arbeitsschritten, die eben nicht auch digital gemacht werden könnten. Also dann, wenn ich das Medium wechsle, möchte ich auch den Arbeitsschritt oder den Inhalt ändern, damit es für mich Sinn ergibt. Und das war jetzt gerade nicht der Fall, so richtig. Ja,
okay.
Genau. Wird aber, glaube ich, wieder besser. Ich baue jetzt tatsächlich sehr auf den Mai, der ja erstens sehr, sehr feiertagsintensiv ist. Das ist natürlich für mich als Festangestellter schon mal so, ist einfach nicht so viel los, arbeite ich nicht so viel. Und ich habe zwischendrin, also ich schaffe es dieses Jahr sogar mal irgendwie meine Brückentage zu nehmen. Ich habe jetzt meine Lehre fürs Sommersemester schon durch, weil ich jetzt super früh lauter Blockworkshops hatte. Die hatte ich jetzt halt alle schon. Also irgendwie sind jetzt auch gerade in den letzten Wochen bei mir so ein paar Sachen fertig geworden, die halt Zeit gekostet haben und die irgendwie auch mentale Kapazitäten gebunden haben.
Cool. Mai ist ja auch irgendwie, finde ich, so ein Bergaufmonat, also so energiebringend und so. Ich habe das jetzt gemerkt, wie gut es für mich war, in der Sonne zu sitzen zum Beispiel schon.
Auf jeden Fall, ja, definitiv. Also ich bin auch gerade in so einer Phase, in der ich irgendwie wieder ein bisschen aus meinem Winterschlaf rauskomme. Ich habe dieses Jahr auch noch keine Allergie. Normalerweise ist Mai dann, also so April, Mai ist für mich dann ja so ein Allergiemonat. Und ich hatte das dieses Jahr ja schon super früh. Und bis jetzt noch nicht wieder. Ich warte die ganze Zeit darauf, aber ich genieße es auch gerade mal, dass ich eigentlich gerade so, ja, fit und healthy bin, ohne Allergieprobleme zu haben. Das merke ich in erster Linie, was so meinen Sport angeht, dass ich gerade mehr mache, aber ich glaube so generell für, wie viel Energie hat man denn generell, um noch irgendwas zu tun, hilft es auch sehr, ja. Also hoffe ich auch ein bisschen drauf.
Fein.
Ja, und du?
Und ich?
Ich habe auf deiner Story gesehen, also du hast ja in den letzten Tagen, Wochen immer sehr, sehr regelmäßig gepostet in deinen Socials, wie es mit deinen Morgenseiten aussieht und Wörter, die du geschafft hast. Jetzt bin ich gespannt, ist das für dein eigenes Projekt gewesen? War das für was anderes?
Nee, das waren immer die Wörter für dieses Projekt.
Okay.
Ich habe auch angefangen, mir eine Schatzkiste anzulegen, also mit Textteilen, die ich rausgeschmissen habe, zum Beispiel, weil die irgendwie doppelt im Dokument sind und so. Also die sind dann, aber die Geschichten sind an sich dann doppelt, weil ich halt am Anfang Rohtext gemacht habe. Da habe ich halt erstmal so auch viel diktiert beim Spazierengehen und da ist es halt auch irgendwie anstrengend, das zu überarbeiten, finde ich, weil dann, oh ja, passt gar nicht, so.
Ja.
Und gleichzeitig merke ich auch echt nochmal, wie anstrengend autobiografisches Schreiben ist. Es ist total spannend. Und gleichzeitig auch befreiend, ne? Ich hatte letztens, da habe ich hier gesessen morgens und dann kamen mir die Tränen. Dann habe ich darüber geschrieben, warum ich irgendwann entschieden habe, sozusagen mich nicht mehr zu zeigen. Also um das mal in diese Social-Media-Sprache zu sagen. Also sozusagen, ich wollte unsichtbar werden, weil dann können sie mich nicht mehr ärgern in der Schule. Ne? Dann, wer unsichtbar ist, der kriegt keine Reißzwecken auf den Stuhl gelegt, der wird auf Treppen nicht geschubst, der wird nicht beleidigt und beschimpft und so weiter.
Mhm. Ja.
Und mir ist irgendwie bewusst geworden beim Schreiben, wie sehr ich das noch lebe, diesen Gedanken.
Mhm.
Also so, wenn du dich nicht zeigst, kannst du auch nicht ausgeschlossen werden.
Und dann natürlich direkt mit der Frage, wenn man sich nicht zeigt, ist man dann überhaupt irgendwo drin?
Ja, wo natürlich, man aber
ausgeschlossen,
du kannst auch nicht.
Könnte.
Nee, genau, aber du kannst zum Beispiel auch nicht, ne, wenn ich nichts wage, gewinne ich natürlich auch nicht, aber wenn ich nichts wage, scheitere ich auch nicht.
Ja.
Und mir ist so bewusst geworden, wie sehr das mein Handeln bestimmt. Also mir hat das ja mal jemand gefeedbackt, sagt sie, wenn du mit mir kommunizierst auf Instagram, wenn du auf meine Beiträge antwortest, dann sind die hochfachkompetent. Aber das sehe ich in deinen Beiträgen nicht. Und ich dachte so, stimmt doch gar nicht. Und dann habe ich da irgendwann drauf geguckt und das dachte, stimmt. Und wir hatten im letzten Podcast so eine Situation und ich hätte mir gewünscht, ich hätte besser vorbereitet sein können. Und ich boykottiere mich halt ganz oft selbst mit sowas. Und ich habe das letzte Mal gesagt im Podcast, ich fühle mich, als wärst du sozusagen total gebildet und ich bin so dabei. Und da darf ich einfach viel mehr Vertrauen in mich entwickeln und mich auch mit meiner Fachkompetenz zeigen. Ja, wenn ich mich mit meiner Fachkompetenz zeige, dann werde ich auch kritisiert.
Ja.
Aber.
Ja, gut, aber. Also
ich bin halt
grade,
nicht mehr 14.
Ja. Gerade was das letzte an, also quasi den letzten Podcast angeht, ist es ja aber auch, muss man sagen, so. Das war ja auch, also die Wahrnehmung, die du da hattest. Ich hatte ja einfach, glaube ich, nur. Ich hatte eine Quelle mehr auf als du. Und da habe ich parallel halt so ein bisschen reingelesen.
Nee, genau. Ich habe mich wirklich selbst blockiert, weil
ja, genau.
Ich habe mir keine Markierung gesetzt und genau, ich habe mir das nicht, glaube ich, markiert in den Texten, die interessanten
Aha.
Stellen.
Ja.
Und fühlte mich deswegen, und völlig zu Recht, fühlte ich mich ein Tick schlechter vorbereitet und habe mich deswegen selbst sabotiert. Und das fand ich einfach spannend, dass ich darauf so gestoßen bin.
Mhm.
Und das ist etwas, worauf ich total, es war, es fühlte sich an beim Schreiben wie so ein, ja, stell dir so ein Disney-Moment vor, ne? Tada! So. Schau mal, dann singen sie. Es war so ein Sing-Moment bei Disney. Mein Schreiben an dem Morgen.
Okay. Mhm.
Und das bewegt mich immer noch sehr. Und ich bin sehr dabei, dass ich merke, dass mir das viel leichter fällt, wenn ich eigentlich sage, ich mache etwas täglich. Zum Beispiel wie dieses Instagram, das mache ich dann täglich, dann steht es nicht mehr zur Debatte, das zu machen oder nicht.
Ja.
Und das finde ich eine spannende Beobachtung. Und dann auch zu gucken, aha, gestern habe ich nicht geschrieben. Und dann nicht zu schimpfen, also wie in dieser Gelassenheitsfolge, ne? Nicht zu schimpfen, gestern hast du wieder nicht geschrieben oder
ja.
Gestern habe ich wieder nicht geschrieben, sondern zu sagen, aha, gestern habe ich nicht geschrieben, wofür könnte denn das gut sein, was könnte denn da die Befürchtung hinter sein oder an welcher Stelle stehe ich denn da gerade im Text? Und das finde ich spannend, dass ich jedes Mal sozusagen die Befürchtung habe, dass ich nicht weiterkommen könnte. Und das ist natürlich total bescheuert, dann nicht zu schreiben, ne? Weil ist ja letztlich egal.
Ja.
Ja, also aber es ist so, da beobachte ich mich, ich komme gut voran.
Mhm. Wie drückt sich Du kommst gut voran so in Zeichen aus seit dem letzten Mal? Hast du es mal zusammengerechnet oder mal gezählt?
Nee, also ich habe immer nur das, ich könnte jetzt auf die Statistik gucken, aber ich habe immer nur das, was ich dann, also so hier mal 280, da mal 280, ja, okay. So.
Aha.
Manchmal auch nur 130. Ich könnte auch besser vorankommen. Da könnte ich mich dann jetzt wieder selbst kritisieren.
Ja, aber mein Gott, also ja. So? Das ist ja irgendwie trivial, ne? Weil man kann immer besser vorankommen. Also ja. Selbst an einem Tag, an dem man 8000 Wörter schreibt, hätte man irgendwie auch noch 10.000 Wörter schaffen können.
Und ich erwische mich auch immer noch dabei zu gucken, dann bei Instagram, wenn jemand sagt, oh, ich habe hier in der Woche mein Buch geschrieben und ich denke so,
ja, aber was ist das dann für ein Buch, ne? Bei aller Liebe.
Warum fällt es mir so schwer? Warum nehme ich mir da nicht so viel Zeit für?
Ja.
Was mache ich denn eigentlich die ganze dann begegne ich mir doch wieder in diesen Gedankenschleifen.
Mhm, ja. Ja, aber jetzt mal ehrlich, jetzt gerade mal dieses Beispiel von ich habe hier in einer Woche mein Buch geschrieben. Da muss man doch, also geht dir das nicht so, dass du da als professionelle Schreibberaterin erstmal skeptisch wirst? Hast du da wirklich als ersten Impuls dieses, oh Mann, warum kann ich das nicht? Weil mein erster Impuls, wenn ich sowas sehe, ist eher so ein, ich weiß nicht, ob ich das lesen möchte.
Mhm. Spannend. Nee, ich habe wirklich, da bin ich wirklich tatsächlich viel mehr in meinem eigenen Schreibprozess drin. Und also wenn mir jemand in meine Schreibberatung käme, die kommen natürlich nicht in die Schreibberatung, aber sagt, wenn jemand in die Schreibberatung käme, wie ich jetzt, und sagen würde, guck mal, die schreibt es aber eine Woche, dann würde ich gucken und sagen, ja, wie ist es denn bei dir? Also da würde ich das versuchen, gar nicht drauf einzugehen, ne?
Ja.
Aber ich sehe natürlich eine Sehnsucht da drin. Und das ist so ein bisschen ja auch die Sehnsucht, also jetzt eine Sehnsucht ist bei mir, würde ich sagen, die Sehnsucht, das fertig zu haben, also nach vorne zu bringen, und auch eine Sehnsucht, damit rauszugehen, und das ist eine gute Sehnsucht, finde ich.
Mhm, ja.
Da gibt es also auch einen Teil in mir, der sagt, okay, das darf ich auch gerne befeuern, diese Sehnsucht, damit rauszugehen.
Ja, klar.
Weil die treibt mich natürlich auch dann wieder an den Schreibtisch.
Das stimmt.
Und es gibt nach wie vor, obwohl ich Schreibberaterin bin und obwohl ich das alles weiß, gibt es nach wie vor einen Sehnsuchtsteil in mir. Deswegen kann ich das ja so gut verstehen, auch wenn Leute in die Schreibberatung kommen oder diese Videos gucken und sich wünschen, dass wir das Rezept verraten. Endlich. Nächste Podcast-Folge verraten wir das Rezept übrigens.
Wow. Okay. Oh, und dann immer. Aber das machen wir das ab jetzt jede Folge, dass wir immer so sagen, wir müssen noch das Geheimrezept, dann machen wir gleich den einen Gedanken noch, und dann sagen wir immer am Ende der Folge, oh, haben wir jetzt leider nächste schon Folge wieder nicht geschafft, aber, oh
ja, genau.
Gott.
Und also ich verstehe das halt total, diese Sehnsucht nach dem Rezept,
ja,
weil ich die selber auch, und das ist, finde ich, es ist so egal, weißt du kannst, irgendwer sagte das letztens über Ärzte, also ich sage ja immer, es sagt nichts über die Qualität deiner Arbeit als Chirurg aus, wie oft du operiert wurdest.
Ja, okay. Mhm. Ja, genau.
Das ist, du musst nicht, wenn du Journalist bist, musst du das nicht erlebt haben, worüber du berichtest. Oder was weiß ich, du kannst nicht mal als Familientherapeutin, musst du zum Beispiel nicht selbst durch eine Scheidung gegangen sein.
Mhm. Ja.
Ne? Du musst auch nicht schizophren sein, um mit Menschen zu arbeiten, die Schizophrenie haben.
Ja.
Oder so kann ich ja so weiterführen.
Genau.
Trotzdem wird es ja von uns Schreibberatenden gefühlt erwartet. Aber ich kenne diese Sehnsucht nach diesem Rezept selber wirklich gut. Also dieses, vielleicht hat die doch ein Geheimnis.
Mhm.
Und es gibt einen Teil in mir, der darauf anspringt. Natürlich gibt es den anderen Teil, der niemals auf diese, ich bin auch sofort gleich immer kritisch und skeptisch. So, also ich habe ganz, ganz viele Theorien, sowas wie, okay, vielleicht war der Schreibprozess jetzt wirklich so, weißt du, vielleicht war das irgendwie vorgearbeitet auf Zetteln, wer weiß, was dahinter steht, da kann ja wirklich eine Erfolgsgeschichte hinterstehen. Und also, wer weiß, was diese Person überhaupt als Schreiben definiert.
Genau. Also, ja, aber also ich verstehe es natürlich, so dieses, dass man da so ein bisschen sehnsüchtig hinguckt und Erwartungshaltung und so, kann ich nachvollziehen, aber ich denke mir dann auch immer so ein bisschen so, naja, aber, weiß ich nicht, zum Beispiel, hier Sportvergleich. So, wenn ich laufen gehe, ich track das mit Strava. Ich sollte wahrscheinlich Strava nicht benutzen, weil Strava ist schon irgendwie so eine App, die auch gerne mal von professionellen Athleten benutzt wird. Und ich bin da nur drauf, weil Teile meiner Familie auf Strava sind. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Kommt mir gerade alles sehr bekannt vor. Egal. Auf jeden Fall kann man da ja so, wenn man da läuft, werden da auch immer so Segmente getrackt. Da misst dann halt automatisch und dann sagt es, hey, super, du hast das Segment abgeschlossen und dann hast du da zwei Vergleichmöglichkeiten. Du kannst halt gucken, wenn du das mehrfach gelaufen bist, bist du schneller oder langsamer geworden auf diesem Segment. Das finde ich sehr nützlich, dass ich mich mit mir selbst vergleiche, um Progress zu sehen. Und dann gibt es da auch immer leider sehr, sehr ungefragt die Option, vergleich dich mit allen, die dieses Segment schon mal gelaufen haben. Und jetzt hat man da halt, wie gesagt, relativ viele professionelle Athleten auf dieser App. Das heißt, in den Top 10, die einem in der kostenlosen Variante angezeigt werden, sieht man dann immer halt so die 10 Spitzenzeiten. Und das sind halt ganz oft irgendwelche Triathleten. Und sonst was. Und so Leute, die das halt beruflich machen. Also so völlig utopische Zeiten, wo ich genau weiß, so, ja, okay, da bin ich meilenweit von entfernt. Und ich bin dann halt irgendwo auf Platz 800 irgendwas in der Gesamtmessung. Und da denke ich mir ja aber auch nicht, ja, scheiße, was ist deren Geheimnis? Und dann denke ich, oder also dann weiß ich ja ganz genau, okay, ja, deren Geheimnis ist, die sind Training. Halt professionelle Sportler, so, ja. Und für die ist das deren Job. Ja. Aber da ist auch so, also so ein ganz kurzer Stich natürlich, dass ich mir denke so, ugh. Und dann gucke ich aber wieder auf meine eigene Performance und sehe halt, hey, ist eine kleine Steigerung zum letzten Mal. Und dann bin ich wieder happy. Also so dieses teilweise so Vergleichen mit so unrealistischen Zielgrößen, weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man wirklich von wegkommen für sein eigenes Seelenheil. Und da denke ich dann aber auch so, ja, da wird es dann aber auch, also das ist dann für mich persönlich zu viel Selbstgeißelung, wo ich mir dann denke so, ja, das ist doch wirklich unrealistisch. Also auch für mich. Ja. Das ist, also warum sollte ich jetzt für mich irgendwie diesen Standard setzen wollen? Das ist ja Quatsch.
Ja.
Und ich glaube, so wird es mir auch gehen.
Ich glaube,
so geht es mir auch bei so Leuten, die halt sagen, hey, ja, toll, hab innerhalb von einer Woche mein Buch geschrieben. Da denke ich mir dann auch so, ja, aber also da weiß ich halt, das werde ich nie hinkriegen.
Ja, okay. Ja, wollte ich gerade sagen, wie bringst du das zusammen? Weil es gibt auch die Stimme in mir, auch wenn ich sage, wie gesagt, ich muss nicht schizophren sein, um mit Menschen mit Schizophrenie zu arbeiten. Trotzdem gibt es so in mir, aber ich muss ja heilen. Ach, ist auch egal. Vielleicht hinkt das Beispiel total. Weil ich muss ja keine Schreibblock haben. Ist auch egal. Das Beispiel hinkt. Ja. Ich bin mir gerade selbst auf die Schliche
gekommen. Also ich bring's, in erster Linie bringe ich es zusammen, aber, dass ich da für mich relativ leicht sagen kann, dass es auch, also dass selbst wenn ich das glaube, dass das jemand in einer Woche geschafft hat, und da kommt mein Social Media Skeptizismus, ich glaube das erstmal in erster Linie nicht.
Ja.
Weil du genau wie du sagst, ich denke dann halt so dieses, ja, okay, du schreibst aber nicht dazu, wie viel Vorarbeiten du geleistet hast und hast jetzt halt vielleicht in einer Woche die Rohfassung geschrieben, aber es klingt natürlich cooler, wenn du hinschreibst, du hast dein Buch geschrieben innerhalb von einer Woche. Egal. Aber selbst dann denke ich mir halt noch darüber hinaus so, ey, und selbst wenn, dann good for you, aber das ist kein Standard, der für mich realistisch ist und den will ich auch gar nicht. Also, weiß nicht, ich will kein Buch innerhalb von einer Woche schreiben. Schreiben ist für mich auch so ein cooles Langzeitprojekt. Also gerade mein eigenes kreatives Schreiben.
Ja.
So, das darf gerne lange dauern.
Ja, genau. Und also, genau, in mir gibt es eben auch diesen Anteil, der sagt immer wieder, musst du nicht eine professionelle Schreiberin sein, um eine Schreibberaterin zu sein. Und gleichzeitig, was ist denn das eigentlich, professionell schreiben? Weil es kann ja genauso sein, wie du sagst. Ich meine, ich habe dieses Aha-Moment, das hätte ich nicht, wenn ich 1000 Wörter geschrieben hätte in was weiß ich, so. Das habe ich gehabt, glaube ich, für mich, weil ich mich jeden Tag kontinuierlich hingesetzt habe und dann habe ich 200 Wörter geschrieben an diesem Tag und dann hatte ich aber für mich den krassen Durchbruch im Moment.
Ja.
So. Und diesen Disney-Moment hatte ich eben, weil ich mir die Zeit dafür genommen habe, weil ich mir die Zeit genommen habe, mir selbst in meinem Schreiben zuzuhören.
Das, ja, genau. Das ist ja auch schon ein sehr, sehr gutes Argument dafür, ne?
Ja. Genau. So, wollen wir nochmal zu dem anderen Thema kommen?
Ja, gerne.
Also, du hast einen Workshop gegeben, ja, habe ich verstanden.
Genau.
Gestern?
Also, gestern und letzte Woche, so ein Blog-Workshop, der über 3 Tage insgesamt ging. Genau, ich habe den Workshop gegeben zum, der nennt sich Strategien zum Schreiben wissenschaftlicher Texte.
Mhm.
Und das ist an sich eine Adaption des Workshop-Konzeptes von Katrin Girgensohn, nämlich ihre kreativen Schreibstrategien.
Mhm.
Die zirkulieren in der deutschsprachigen Schreibdidaktik ja schon ganz lange. Sie hat sie selbst ja auch auf Tagungen vorgestellt, sie hat auch schon drüber geschrieben und so. Und das sind 10 verschiedene Schreibstrategien, die nach dem Modell von Hans-Peter Ortner von ihr ausgearbeitet wurden.
Mhm.
Das benutzen, glaube ich, ganz viele Schreibzentren, dieses Modell in verschiedenen Workshops. Also zum Beispiel, als ich noch Tutor in Frankfurt war, wurde das da auch schon gemacht. Da war es ein Tagesworkshop. Und hier in Tübingen habe ich diesen Workshop übernommen, also den gibt es schon ganz lange. Und ich habe den ein bisschen umgearbeitet. Ich habe quasi so einen Rahmen drumherum gebaut, um diese kreativen Schreibstrategien ausprobieren zu können und um sie dann aber wieder auf das wissenschaftliche Schreiben zu übertragen. Weil in diesem Workshop es schon oft so war, dass dann halt Studierende reingekommen sind, die sich ein bisschen so eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben vorgestellt haben.
Ja.
In diesem Workshop, in der Beschreibung steht drin, dass es um kreative Schreibstrategien geht, aber er heißt natürlich Strategien zum Schreiben wissenschaftlicher Texte, weil er halt im Rahmen eines Wissenschaftsprogramms aufgehängt ist. Deshalb, ich kann die Irritation mancher Studierender komplett nachvollziehen, die sich vielleicht allein auf Basis des Titels was anderes gewünscht hätten. So, deshalb habe ich halt, wie gesagt, so diese Einordnungssachen drumherum. Also da sind dann so Einheiten dabei, wo man dann wirklich überlegt, wie überträgt man die Sachen jetzt auf wissenschaftliches Arbeiten, wie professionalisiert man seine eigenen Schreibstrategien in Hinblick auf wissenschaftliche Texte. Die Zweiteilung ist also immer so ein bisschen Schritt 1, was macht einem Spaß beim Schreiben? Und Schritt 2, wie kriegt man das, was einem Spaß macht, so übertragen auf einen Wissenschaftstext, dass da dann eine gute Note bei rauskommt. Weil das ist letztlich das ist die Motivation, die Leute logischerweise haben. So, sie möchten Textprodukte erstellen, die gut benotet werden. Darum geht es im Studium. So. Und jetzt ist das ja ein fachübergreifender Workshop. Das heißt, ich habe immer Studierende aus allen Fachdisziplinen da sitzen. Und diesmal war es eine sehr, sehr bunt durchmischte Gruppe. Bunt durchmischt im Sinne von Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaften, Naturwissenschaften und eine Theologin war auch noch dabei. Also an sich auch Geisteswissenschaftlerin, aber nochmal so sehr special. Also so ein schöner Querschnitt durch das gesamte Curriculum der Uni Tübingen, außer Mediziner. Mediziner waren keine dabei. Und ich hatte diesmal sogar 3 Naturwissenschaftler, das ist relativ selten. Da waren Leute dabei, die haben Chemie studiert, Biochemie und Physik. Und die tun sich mit so einem Workshop erfahrungsgemäß am schwersten, wenn sie nicht selbst kreativ schreiben. Also in ihrer Freizeit, weil in ihrem Studium hat halt kreatives Schreiben eigentlich gar keinen Platz. Und da fing dann die Diskussion an, die ich jetzt quasi auch hier weiter diskutieren möchte, weil ich mit meinem Gedankenprozess noch nicht ganz zu Ende bin. Die waren alle drei Naturwissenschaftler waren super aktiv dabei, haben das auch angenommen und haben das alles ausprobiert. Also die waren überhaupt nicht anti. Und dann haben die aber in einer der größeren Feedbackrunden, die es dann da gibt, halt gemeint, ja, also ist alles ganz spannend, ist auch ganz cool und sie wissen trotzdem nicht so ganz, wie sie das übertragen sollen auf ihre Texte. Und dann habe ich halt gemeint, naja, klar, also manche dieser Techniken werden nicht so gut funktionieren, so diese Freeform-Brainstorming-Sachen. Es kann halt einfach sein, dass das nicht an Textsorten anschließt, die ihr in eurem Studium schreibt, gerade wenn es halt so hauptsächlich Protokolle sind, die ihr schreibt und so Zeug und Laborberichte. Und dann habe ich halt gemeint, aber da gibt es ja auch Techniken, die so ein bisschen gegliederter vorgehen und dann könnt ihr euch zum Beispiel so Schritt für Schritt schreiben und redaktionelles Schreiben angucken, weil das sind dann wiederum Techniken, die ja so ein bisschen Struktur reinbringen. Und dann meinten die so, ja, ja, also klar geht, denen ihr Problem ist aber ein ganz anderes, nämlich, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie in ihrem Studium inhaltsgenerierend schreiben. Und sie dann meinten, alle Schreibtechniken, die ich dabei habe, sind ja schon ausgelegt auf Inhalte generieren. Und darum geht es aber im naturwissenschaftlichen Schreiben nicht, sondern es geht eher um Inhalte, die vorher generiert wurden, in zum Beispiel einem Laborversuch, müssen dann protokolliert werden, also nur noch wiedergegeben werden. Und da haben sie sich sehr, sehr schwer getan. Und das konnte ich nachvollziehen. Dann habe ich halt wirklich gedacht, so, ja, es stimmt. Also, weil es ist irgendwie, es hat eine andere Funktion. Und hier kommt dann genau das Stichwort, worüber ich eigentlich gerne sprechen würde, nämlich Schreiben als eine Funktion begreifen. Also quasi die Funktion einer Textsorte und dann darauf basierend funktionell über das Schreiben nachdenken. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist das erste Mal mir so gegangen in der Diskussion mit Naturwissenschaftlern, dass die besser beschreiben konnten, wo das Problem liegt in dieser Übertragung, als ich es konnte, indem sie halt wirklich auf die Funktion abgezielt haben und gesagt haben, naja gut, wir generieren keine Inhalte, ganz, ganz grundsätzlich. Also so ein ganz fundamentaler Unterschied. Und dann habe ich irgendwie überlegt, okay, so, wie kann ich denen denn jetzt trotzdem weiterhelfen? Bevor ich da jetzt weitergehe, erstmal so an dich die Frage, habe ich, ist dir klar, worum es mir geht oder wo das Irritationsmoment liegt?
Ich glaube schon, also dass die, aber die, also Gedanke, die, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, dass sie halt eher Protokolle und sowas schreiben normalerweise im Studium. Die Abschlussarbeiten sind dann ja aber doch generierend.
Genau, aber die waren alle noch nicht bei ihren Abschlussarbeiten. Das
okay,
habe ich dann
was,
auch gesagt.
Was haben die denn eigentlich gesucht in dem Workshop?
Tatsächlich quasi so
das Rezept.
Ja, also ja, ein bisschen das Rezept. Nee, gar nicht mal so sehr. Die haben, glaube ich, nach Möglichkeiten gesucht, mit besser mit dem Pensum klarzukommen. Die haben alle drei von sich aus gesagt, naja gut, also Protokolle nehmen halt schon einen großen Teil der Schreibarbeiten ein, weil die irgendwie alle so Veranstaltungen hatten, wo sie auch wöchentlich was protokollieren müssen. Mhm. Und sie alle drei sagten, die sind sich nicht sicher, ob die das richtig machen. Also für alle drei hat sich das sperrig angefühlt und war zeitintensiv und irgendwie, also das war auch dieses Ding von, denen wird nicht erklärt im Fach, wie man ein Protokoll schreibt. Denen wird nur erklärt, welche Inhalte da reingehören, aber nicht, wie man das am besten aufschreibt. Dafür waren die, glaube ich, in erster Linie da.
Ja, es ist der Schreibdidaktik-Klassiker, ne? In deutschen Unis wird halt gesagt, mach das. Aber wie sage ich denn nicht? Musst du selber rausfinden. Erzählen dir deine Eltern, die haben das ja auch schon studiert.
Ja, genau, genau. So ein bisschen.
Das höre ich da ein bisschen raus. Und naja, schon auch der Wunsch einer Lösung. Aber spannend, finde ich, ist ja, dass ein Protokoll durchaus auch inhaltsgenerierend sein kann.
Ja.
Wenn ich Protokolle zum Beispiel, ich muss ja für Protokolle schreiben über Beratungen. Ich muss ja diese 130 Protokolle musste ich zum Beispiel schreiben für die systemische Therapieausbildung. Und ich habe, gut, dann sind meine Protokolle sind wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich muss zum Beispiel im Rahmen meiner Protokolle Hypothesen bilden. Und ich merke, dass ich denke beim Schreiben. Also auch wenn es kein freies Schreiben ist, es ist alles, aber es ist kein freies Schreiben. Du hast halt so ein relativ, machst irgendwie 60 Minuten Gespräch in eine DIN A4-Seite, wo es ja aber auch darum geht, das System darzustellen. Wer ist eigentlich da? Wo findet es statt? Welche Hypothesen hattest du? Welche Hypothesen hast du verworfen? Welche Methoden hast du angewendet? Und welche Hypothesen willst du das nächste Mal weiterverfolgen?
Ja.
Und ich finde das spannend, dass ich ganz oft beim Schreiben eines eigentlich trockenen Textes einen Aha-Moment habe.
Ja. Ich glaube, da würden die aber, was ihre Protokolle angeht, hart widersprechen.
Okay.
Weil klar, so wenn ich ein Schreibberatungsprotokoll schreibe, dann ist das ja auch reflektierend. Und dann lerne ich auch was über mich selbst. Und dann komme ich auch vielleicht nach der Beratung nochmal auf kluge Ideen, wie ich in der nächsten Beratung dann irgendwie besser nochmal das Problem adressieren kann. Die haben aber keine reflektiven Anteile in ihren
Protokollen. Nee, aber sie geben ja den Inhalt wieder, zum Beispiel von irgendwas, oder nicht? Und dann kannst du doch merken, beim Aufschreiben, habe ich das eigentlich verstanden oder habe ich das nicht verstanden, zum Beispiel? Oder ist es klar, die verstehen eigentlich die ganze Zeit alles, was passiert und...
Naja, also so wie sie es mir beschrieben haben, war es halt wirklich so, das Protokoll sieht dann halt zum Beispiel so aus, dass sie da hinschreiben, es wurde eine Variantenmessung durchgeführt mit Wirkstoff A und der wurde in 20 verschiedenen Dichten pipettiert, irgendwie sowas oder Volumina oder keine Ahnung. So, und dann schreiben die dahin, Pipettierung 1, 0,0001%. Pipettierung 2, 0,0002%. Pipettierung 3. Und das machen die 20 Mal. Okay. Und dann schreiben die halt dahinter noch irgendwie vielleicht sowas wie, ja, okay, und was ist dann bei rausgekommen? Und dann sieht man halt irgendwie, ab Pipettierung 0,0006% gab es eine Reaktion, davor noch nicht. Irgendwie so.
Ja, da verstehe ich, warum die kreativen Methoden nicht funktionieren, das zu übertragen, total. Aber da verstehe ich nicht, warum das zeitintensiv ist.
Also, ja, weil das wohl so ein Wust an Daten ist, der geordnet werden muss. Also so.
Ja, aber dann hast du es ja doch wieder inhaltsgenerierend. Also wenn ich etwas ordne, ist es doch wieder inhaltsgenerierend, oder nicht?
Ja, das haben die nicht so empfunden, weil die sehr klare Vorgaben haben, was, also es ist eher dieser Prozess des Raussuchens, der zeitintensiv ist. Aber so, die haben sehr genaue Vorgaben.
Dann ist vielleicht das Problem, dass die dann anders vorbereiten könnten, also schon während des Versuches das anders
zum Beispiel
protokollieren, also schon dabei protokollieren, zum Beispiel auf Indexkarten oder mit dem Handy oder mit Sprachnotizen oder so.
Genau. Und auf sowas lief es dann auch, auf sowas lief es dann am Ende auch ein bisschen hinaus, dass wir dann wirklich gesagt, dass sie dann auch gesagt haben, naja, am meisten hat ihnen eigentlich geholfen, tatsächlich dann doch so diese mehrschrittigen Schreibmethoden in dem Sinne von übertragen zu, die haben jetzt mehr Möglichkeiten, im Vorfeld schon, also wirklich Dinge auch vorher schon zu tun.
Mhm.
Ganz genau, das kam bei raus, ja.
Also eigentlich, dass sie gut war, wenn ich das richtig verstehe, dass sie geschaut haben, dass sie doch verschiedene Techniken kennengelernt haben und dass sie, also ich sehe ja ein großes Problem bei Studierenden, aber nicht nur bei Studierenden, sondern auch bei vielen anderen Menschen, dass die meisten Menschen an einer deutschen Schule lernen, es gibt diesen Weg zu schreiben. Ich habe das letztens wieder gelesen in einem Artikel. Du planst, du schreibst, du überarbeitest, gibst ab.
Mhm. Ja.
Und dieses erstmal sieht es, ist es sehr unklar, was eigentlich Planen ist. Das lernt man dann nicht so richtig. Das muss man irgendwie können. Und dass es aber auch verschiedene andere Methoden gibt. Ne? Das ist nicht klar. Und das ist dieses, wie gesagt, mein Wunsch, dass es vielleicht doch diesen einen Weg gibt. Das generiert sich ja aus so einem Hintergrund. Dieses, dass es oft erzählt wird, dass es so ist.
Ja.
Mhm. Und das höre ich auch da heraus. Dieses, dass dir das nicht erklärt wird. Also, und auch, dass die Funktion, also spannend finde ich ja an diesem Thema total, ehrlich gesagt, dass die Funktionalität des Textes gar nicht thematisiert wird. Also, ich weiß nicht, ob wie das bei denen ist, aber ich habe zum Beispiel mit einer Klientin gearbeitet, die eine Abschlussarbeit für die Erzieherinnenschule geschrieben hat und die ist ungefähr so umfangreich, zumindest zeitmäßig, also und seitenmäßig ist sie so umfangreich wie eine Bachelorarbeit. Die ist nicht ganz so theorielastig wie eine Bachelorarbeit, sondern mehr praxislastig und haben da auch, die wissen genau, die im Praktikum müssen sie durchführen, eine Gruppenarbeit nach der Methodik von Frey und der hat das überhaupt gar nicht für Kindergärten erfunden, aber die müssen das dann in Kindergärten umsetzen und dann sollen sie das so ein bisschen reflektieren und so. Und dann habe ich mit dieser Klientin gesessen und ihr erklärt, warum sie das schreibt. So.
Ja.
Also was sie damit darstellt und was ist die Funktion dieses Textes. Und dann hatte die einen krassen Aha-Moment und hat mich gefragt, warum kann denn mein Lehrer mir das nicht sagen?
Ja, ja. Mhm.
Dann hätte ich mich da auch ransetzen
können. Ja. Ich glaube, das ist, ja, und das ist genau das, also darauf wollte ich hinaus, dass denen das auch geholfen hat, dass die wirklich, denen fehlte in beide Richtungen, also sowohl was ihre Textsorte angeht, fehlte ihnen eine Erklärung, was ist die Funktion dieser Textsorte, warum machen wir das, warum ist das nicht nur eine pure, stupide Leistungsüberprüfung, Und in die andere Richtung fehlt denen aber auch die Funktion der Schreibstrategien, die ich ihnen beigebracht habe. Das war denen ebenfalls nicht klar. Also quasi, warum müssen die jetzt hier irgendwie gerade ein Märchen schreiben und was bringt ihnen das? Und wo ist das Übertragungspotenzial? Und die Übertragung hat nicht daran gescheitert oder ist nicht daran gescheitert, dass die nicht kreativ genug waren, sondern die haben quasi, die haben die Funktionen nicht zusammengebracht, da sie nicht wussten, was die Funktion ihrer Textsorten, die sie im Studium schreiben, ist und gleichzeitig nicht genau wussten, was die Funktion ist, die die kreativen Schreibstrategien haben, konnten sie es nicht abstrahieren. Also dieser, da war zu viel Leerstelle in der Mitte. Und erst als wir angefangen haben, über Funktionen zu sprechen, in beide Richtungen, ich habe dann halt quasi auch diese kreativen Schreibstrategien genommen und habe dann gesagt, okay Leute, ihr könnt euch die abstrahieren nach verschiedenen Funktionen. Und die Funktionen sind halt zum Beispiel exploratives Schreiben, Inhalt generierendes Schreiben, Inhalte anordnendes Schreiben, Inhalte auseinanderreißendes Schreiben und so weiter und so fort. Und dann wurde es klarer, so ein bisschen. Dann hat es angefangen zu funktionieren. Und das war das, was ich glaube ich so, ja, das war das, was ich so spannend fand, weil ich dann irgendwie auch gemerkt habe, so okay, es ist nicht damit getan, dass ich denen jetzt sage, ja, okay, natürlich schreibt ihr das Märchen nicht als Märchen, aber hey, hey, ihr könnt, ihr übertragt das einfach mal irgendwie auf euren Wissenschaftstext. So, und denen dann so ein paar Sachen gegeben habe, wie ich sage, naja, wenn ihr kein Märchen schreibt, aber ihr könnt ja in dem gleichen Modus Inhalte generieren, sowas. Dass das nicht ausgereicht hat. Aber dieses sehr nüchterne, funktionale Herangehen, das da eigentlich dann war, wo für viele und nicht nur für die Naturwissenschaftler, das muss ich jetzt auch nochmal ganz klar sagen, glaube ich auch für viele andere im Raum dann so ein bisschen der Aha-Effekt da war.
Ja, ich verstehe das auch total. Ich habe da so ein bisschen so ein Bild zu, ich habe letztens so ein Reel veröffentlicht zu Der Weg ist das Ziel, also zu diesem Satz, den ich zwar logisch nachvollziehbar finde und ich habe das auch letztens schon mal gesagt, als wir über den Schreibratgeber von Chuck Palahniuk gesprochen haben, dass ich das zwar total nachvollziehbar finde, dass es um das Schreiben geht und nicht um das, was du mit dem Schreiben machst, sozusagen. Aber wenn ich doch da hinten hin will, wenn ich will zum Beispiel, dass mir das leichter fällt im Studium, wenn ich mich nicht in das Protokollschreiben verlieben will und so, ne? Keine Aha-Moment. So, ich will doch einfach nur dahin, was zur Hölle mache ich denn hier auf dem Weg? Und das ist so ein bisschen, ich finde es ein bisschen auch Ungeduld, die ich total gut nachvollziehen kann, die Erzählung an deutschen Unis, das Narrativ ist ja, es hat was mit dem Studiensystem zu tun, das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass es auch vorher schon war und es hat, also wenn überhaupt, was mit dem Gesellschaftssystem zu tun, schneller, höher, weiter, noch schneller.
Ja.
Und genau, das finde ich, ist glaube ich ein großer, das ist einfach nur ein Gedanke, dass es auch eine Rolle spielt, so dieses, was mache ich eigentlich hier, was mache ich jetzt mit kreativen Schreibtechniken, wenn ich doch wo ganz anders hin will und ich verbringe da das war ja kein Pflichtseminar, die verbringen ja ihre Freizeit damit. Also dieses What's in it for you, hat mir letztens jemand gesagt. Ich hatte so ein Business-Coaching, so ein Umsonst-Business-Coaching, lehne ich die immer ab und ich bin in so eine Falle getappt und habe es einmal angenommen und das ist so, das sind tolle Inhalte und du machst das alles super. Man sieht sofort, dass du eine Expertin bist, aber niemandem wird klar, what's in it for me, wenn ich eine Schreibberatung zum Beispiel buche. Okay, und ich finde das wirklich schwierig, weil ich ja keine Heilsversprechen gebe.
Ja.
Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, systemische Beratung, buch das, dann geht's dir besser.
Ja.
Schreibberatung, komm in den Schreibflow. Puh.
Ja, vielleicht muss man es trotzdem genauso sagen und den Leuten dann erstmal in der ersten Beratung erklären, was genau damit eigentlich gemeint ist, dass es ihnen besser gehen wird oder so, ich weiß es nicht.
Ja, genau, und also das hast du ja schön gelöst. Und ich finde, das ist auch ein ganz, es ist ja eigentlich das, was in Beratung passiert, dass die Leute ihren Weg damit finden.
Ja.
Und richtig schön ist, dass du das trotzdem in einem Workshop-Konzept auflösen. Ich meine, es kostet ja auch Mut, dass die sagen dann, ey, ich weiß eigentlich gar nicht, was meinen hier.
Ja, genau. Exakt.
Also, dass die so viel Anliegen auch eingetreten sind. Ne?
Genau. Ja, nee, und also vor allem, es war ja nicht mal mehr dieses. Die haben sich ja komplett drauf eingelassen. Es war nicht dieses, dass die von Anfang an schon sagten, boah, ey, kreative Strategien, was soll das? Erzähl mir doch hier einfach ein paar Grundregeln zum wissenschaftlichen Schreiben. Die haben sich drauf eingelassen und dann wirklich in der Reflexion gesagt, ey, schön und gut, aber ich weiß wirklich nicht, was mir das bringt. Und die konnten ausdrücken, warum ihnen das eventuell nichts bringt. Also wirklich, wo das Problem ist. Das fand ich halt auch so gut, dass ich mir dachte so, ey, ja, da kann ich jetzt auch was mit anfangen und dann denken wir da mal drüber nach. Und dass ja, dann gerade dieses, weil dieses Schreiben dann als Funktionen betrachten, kam mir dann irgendwie fast wie das Gegenteil dieses Workshops vor. Also wenn man sich Katrin Girgensons Schreibtechniken, wie die konzipiert sind, ansieht, dann ist das ja eben genau dieses explorative Schreiberkunden mit kreativen Aufgaben. Es ist völlig egal, was da rauskommt. Man soll einfach da ein bisschen Spaß bei haben und man soll mal gucken, was bei rauskommt. Und man soll vor allem sich super bewusst auf die einzelnen Strategien einlassen und man soll auch am Anfang gar nicht so groß darüber nachdenken, was die für einen Sinn und Zweck haben. Also so verstehe ich immer Katrins Schreibstrategien. Mhm. Und dieses spannend. Funktionale also ist halt irgendwie das genaue Gegenteil davon.
Ja. Und also jetzt hat sich das in meinem Kopf gerade ein bisschen vermischt, weil ich habe einmal von dir gehört, Funktion des Schreibens und Funktion des Textes.
Ja, wie gesagt, wir haben beide Sachen im Workshop durchdacht. Also quasi und die Funktion der Schreibstrategie und die Funktion des Textes. Und beides muss irgendwie ein bisschen zusammengebracht werden.
Okay, Funktion der Schreibstrategie. Weil Funktion des Schreibens, Funktion der Schreibstrategie und Funktion des Textes sind für mich tatsächlich drei verschiedene Sachen.
Ja, klar. Also über Funktion des Schreibens haben wir eigentlich nicht geredet.
Und, also, okay, Funktion der Schreibstrategie.
Der ja. wäre halt wirklich
und
so
und Funktion
dieses,
naja, des Textes ist wirklich auch spannend und zwar auch nicht nur auf dieses wissenschaftliche und protokollhafte und so weiter bezogen, sondern es ist ja auch, das ist ja letztlich Adressatenorientierung und eigentlich ist es viel schöner als Funktion des Schreibens zu bezeichnen, weil mir fiel es im Studium schwer, diese AdressatInnen-Orientierung zu denken. Mhm. Weil ich denke, die Adressatin ist doch die Schublade meiner Dozentin, oder?
Ja, genau.
Also. Yes.
Ja, darüber ging es in dem Workshop zum Beispiel auch. Also das ist zum Beispiel was, wo ich einleite in dem Workshop, dass ich sage, okay, reden wir mal über Adressatenorientierung und reale Adressaten und ideelle Adressaten. So.
Mhm.
Und das ist so ein Vorbau, der noch vor den Schreibstrategien stattfindet. Genau. Das ist halt aber auch relativ schwierig, wenn man ein Protokoll schreibt. Die wissen dann halt, ja gut, also Adressat ist natürlich die Person, die es benotet. Mhm. Adressaten sind zusätzlich noch die Leute, die in der gleichen Lehrveranstaltung sitzen und das ist es dann. Da fällt es auch irgendwie, also bei einem Protokoll fällt auch irgendwie dieses Nachdenken über ideale Adressaten so ein bisschen flach, finde ich.
Voll.
Weil man weiß ja, also in der realen Welt, man weiß ja, niemand liest sich das durch. Also warum sollte man sich so ein Laborprotokoll durchlesen, wenn man nicht dabei war?
Und die Funktion des Textes ist ja auch, wie du gesagt hast, ganz richtig eine Note. Und das finde ich auch spannend, wenn wir das jetzt auf Social Media denken, das kam mir einfach gerade, dass die Funktion der Texte ist ja oft verkaufen. Also nicht jetzt, wenn du das freizeitmäßig machst, aber von vielen Menschen, die das einfach beruflich machen, ist ja die Funktion des Textes verkaufen, aber das ist irgendwie unsexy, das zu denken sogar. Das ist so wie zu sagen, also für mich fühlt es sich genauso an, wie wenn ich jetzt sagen würde, die Funktion meiner Hausarbeit ist die gute Note.
Mhm, ja.
Auch da habe ich lieber gesagt, die Funktion meiner Hausarbeit ist, dass ich das Thema verstehe, mich damit beschäftigen zu dürfen eine Zeit lang. Und mir die Zeit einzuräumen und so.
Ja, idealerweise und, schon. Also kann,
und bei das Social kann, Media denke ich ja gerne, dass die Funktion der Texte ist, Wissen zu verbreiten.
Ja. Genau. Idealerweise kann es ja beides sein, bei beidem, ne? Also, aber ich würde sagen, kaum jemand im heutigen Hochschulsystem schreibt eine Hausarbeit und sagt, ach, die Note ist mir völlig egal, Hauptsache mein Wissenszuwachs ist gut.
Um Gottes Willen. Ich
Weil
hab
du
fliegst
halt, sobald du halt zweimal durchgefallen bist, bist du halt raus, ne? Also dann kannst du noch so schöne Ideale haben, aber dann darfst du halt nicht weiter studieren.
Ja, also ich weiß, dass mir das ein bisschen eine meiner Schwierigkeiten war in meiner Masterarbeit, dass ich da sozusagen die Funktionalitäten des Textes in meinem Kopf miteinander vermischt habe sozusagen.
Mhm.
Das für mich einfach die hohe eine wichtige Funktion war, dass ich mich tatsächlich mit dieser Forschungsmethode und dem Thema auseinandersetzen wollte und ich dachte, was ist, wenn das meine letzte wissenschaftliche Arbeit ist?
Ja. Mhm.
Und sozusagen so ein bisschen so ein Türschlusspanik.
Ja, ja. Und du es dir dadurch halt einfach schwerer gemacht hast, als du es dir hättest machen müssen, wenn es dir nur um die Note gegangen wäre.
Genau, da wäre es ja sinnhaft gewesen, ein Thema zu nehmen, was ich schon kenne. Aus einem Bereich, was ich kenne, mit einer Methodik, die einfach ist.
Genau, ja.
Das wäre jetzt für eine Masterarbeit nicht Grounded Theory gewesen.
Mhm, ja, exakt. ja, also so, und das ist halt die Sache so, ich finde auch hier wieder so gar kein Judging, sondern so beide Wege sind total legitim.
Ja,
also,
auf jeden Fall.
Aber und manchmal muss man halt auch akzeptieren, also das ist genau die Sache, manchmal muss man halt auch einfach akzeptieren, dass man sagt, okay, du hast dir vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen und vielleicht ist dir die Funktion Machbarkeit des Textes und was genau wird der eigentlich für dein Leben real bedeuten? Vielleicht legst du da gerade ein bisschen zu wenig Wert drauf und vielleicht legst du auf die ideelle Komponente zu, was verbindest du mit diesem Text und was sollte der darstellen für dich? Vielleicht legst du darauf ein bisschen zu viel Augenmerk gerade.
Ja. Und das, ich finde das total spannend. Also wenn wir mit der Funktionalitätsbrille gucken, ich finde es auch für Textfeedback übrigens spannend, mit der Funktionalitätsbrille zu gucken. Was ist denn eigentlich, beschreib mir doch mal, welche Funktion hat dein Text als eine Möglichkeit für Textfeedback?
Genau.
Und dann auch darauf, das Textfeedback zu geben. Okay, ich habe jetzt zum Beispiel aus deinem Text gelesen XYZ. So.
Ja.
Das finde ich auch nochmal eine spannende Komponente. Und ich finde Funktionalität des Textes ein spannender Aspekt für Schreibmotivation. Und zwar auch, wenn das so ist wie die gute Note, den Auftrag generieren oder was auch immer, ne? Oder wie ich jetzt vorhin in meinem Schreiberleben über mein autobiografisches Projekt gesagt habe, dass ich ja eigentlich so Neidgefühle gerade ganz, ganz gut finde.
Ja, ja.
Weil sie mir zeigen, dass ich möchte, dass dieses Buch fertig wird und ich möchte damit rausgehen.
Ja.
Also sie zeigen mir einen Wunsch. Und das jetzt umzuwandeln in sozusagen auch Textfunktionalität oder in dem Fall wäre es dann Schreibfunktionalität, ne? Dann hat es irgendwie ja einen Sinn. So, und das zu verstehen, ich mache das nicht, also ich kann das auch sinnbefreit machen. Ne, kreative Schreibstrategien einfach nur mal machen, weil das irgendwie, um das zu machen.
Mhm.
Aber dass die Funktionalität auch, jetzt verstehe ich, was du meinst, jetzt beim Sprechen, mit dem, das ist das genaue Gegenteil, könnte sein. Aber beides kann total wichtig sein, auch zu denken, okay, ja, es ist völlig fair enough zu sagen, okay, das ist die Funktion und da arbeiten wir jetzt drauf hin.
Genau, weil und ich glaube, das war, also gerade für meinen Workshop mit der Überschrift, die ich diesem Workshop gegeben habe, eben Strategien zum wissenschaftlichen Schreiben, war es, glaube ich, auch wichtig, am Ende nochmal über diese Funktionalität nachzudenken, weil ich denen ja irgendwas mitgeben musste im Sinne von Transfer, weil irgendwie, also ich glaube, ich hätte selbst diesen Workshop als unglaublich unbefriedigend empfunden, wenn mich da einfach nur jemand 10 Strategien hätte ausprobieren lassen, so kreative, und dann gesagt hätte, so, und jetzt guckt mal, wie ihr die umsetzt. Die könnt ihr alle einsetzen bei eurem wissenschaftlichen Schreiben, aber das ist auch sehr individuell. Tschüss.
Ich kannte ja auch, aber diese Methoden von Katrin gar nicht, aber du hast es schon mal hier in einem Podcast erzählt davon.
Kann gut sein, ja. Ich mache den ja auch immer einmal pro Semester.
Und ich habe aber ja selber auch so eine Workshops durchgeführt mit meinen Strategien einfach. Ich habe mir halt eigene, weil ich ja auch Gruppenleiterin für kreatives Schreiben bin und aus dieser Expertise habe ich mir dann selber Strategien überlegt, also wissenschaftliche Schreibspiele überlegt und bin damit sozusagen reingegangen in diesen Workshop und habe da auch immer zwischendurch schon so Transfermomente gemacht.
Mhm.
Und das fand ich auch total spannend und die Leute hatten da auch große Mehrwerterlebnisse über dieses, zum Beispiel, und wenn schon, ist sowas wie, es kann auch wieder leicht sein, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Oder es kann leicht sein, zu schreiben. Das ist ja je nachdem, woran es gerade hakt. Ne? Ist es eigentlich gerade das Thema, was hakt? Oder ist es das Schreiben, weil zum Beispiel irgendwie Vorerfahrungen blöd sind, du kannst ja sowieso nicht schreiben oder du kannst sowieso nicht auf Deutsch schreiben oder du kannst ja sowieso nicht auf Englisch oder so. Ne? Was auch immer dein Thema ist, so, da sind wir wieder bei Schreibblockaden hat nichts mit Motivation zu tun.
Ja.
Dass man da einfach auch drauf gucken kann.
Mhm. Genau.
Ist irgendwann abgesetzt worden, weil sich zu wenig Leute angemeldet haben. Ich habe das nicht so geschickt benannt wie du.
Ich finde den überhaupt nicht geschickt benannt bei mir.
Und das Problem ist ja, was du vorhin auch angedeutet hast, dass die Leute ja selten die Workshop-Beschreibungen lesen.
Ja, ja, genau, ja.
Deswegen waren dann auch ganz oft bei mir so, also ich weiß nicht, bei irgendeinem Workshop habe ich gegeben, da war das Feedback immer so ganz strange, weil Piazza, über die ich damals angeboten hatte, sich so einen fancy Titel ausgedacht hat und ich dachte immer schon so, ja, aber das ist halt nicht drin. Also ja, was. Ja.
Ich sehe ein ähnliches Problem bei meinem, ganz ehrlich. Ja. Weil, also wie gesagt, wissenschaftliches Schreiben ist ja für einen Großteil der Workshop-Zeit überhaupt nicht der Schwerpunkt. Und das steht aber leider im Titel.
Clickbait-Titel, ne?
Total, weil es ist halt auch wieder so dieses, naja, aber gut, dann kommen halt mehr Leute. So, ja, funktioniert auch. Der ist immer ausgebucht. Aber die stellen sich schon was anderes vor. Nicht direkt unzufrieden, aber also ich glaube, ich krieg's immer ganz gut aufgefangen, aber auch eher erst gegen Ende. Und ich merke schon, wenn ich dann am Anfang das Workshop-Programm vorstelle, was wir machen werden überhaupt, gucke ich manchmal schon in irritierte Gesichter. Das definitiv. Mhm. Ja. Es kann aber auch genauso gut sein, dass wirklich weniger Leute kommen würden, wenn ich den irgendwie eher so mit Fokus auf kreative Schreibstrategien benenne. Ich weiß es nicht. Der ist auch schon durch, also schon bevor ich angefangen habe, in Tübingen zu arbeiten, ist der durch verschiedene Titeliterationen gegangen. Mhm. Man hat da, glaube ich, schon verschiedene Sachen ausprobiert. Mhm.
Ja, ist auf jeden Fall, ich finde, das, der Effekt war ja doch super. Also dann auf Funktionalität auch zu gucken.
Ja. Genau.
Und es ist ja nicht schwarz-weiß, weißt du? Es ist ja nicht, also die Strategien, da geht es ja auch nicht darum, dass du nur frei schreibst, sondern es geht ja letztlich auch um diese Transformation und ja, dann geht es natürlich richtig um Funktionen.
Genau, genau, ja. Das stimmt.
Ja, vielen Dank, würde ich sagen.
Ja, dann danke auch nochmal fürs hier nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, damit könnte ich dann für mich auch was mitnehmen, um, glaube ich, das auch vielleicht mal explizit in den Workshop-Ablauf mit reinzuschreiben fürs nächste Mal. Das nehme ich mir jetzt diesmal mal ganz fest vor, das sehr, sehr bald im Anschluss zu machen, weil wenn ich dann sage, naja, das mache ich dann in einem halben Jahr, wenn ich den nächsten Workshop vorbereite, habe ich es schon wieder vergessen.
Da war doch irgendwas.
Ja, ganz genau.
Wenn überhaupt.
Dann habe ich es wieder vergessen, dann habe ich auch wieder keine Zeit und dann ist es wieder so, ah ja, okay, komm, ich mache ihn genauso wie sonst auch immer.
Ja.
Genau.
Ja, fein. Vielleicht erzähle ich demnächst noch was zur Motivation, weil dazu werde ich jetzt einen Workshop ausarbeiten. Wenn nicht, es geht zwar nicht um Schreiben, aber es geht um Motivation als Führungsinstrument sozusagen.
Cool. Ja, kann man ja auch für dann wieder aufs Schreiben übertragen.
Für Kita-Leitungen, aber wir können das ja wie mit der Gelassenheit dann wieder.
Das ist sehr gut übertragbar, ne?
Ja, voll. Ja. Motivation ist einfach ein spannender Aspekt.
Mhm.
Okay, dann würde ich sagen, für heute soweit. Wir haben übrigens auch einen Kommentar bekommen. Vielen Dank dafür.
Oh.
Den hätte ich mal vorlesen können.
Ich habe ihn noch nicht gesehen tatsächlich.
Dass Dennis Mama hat noch 2 Hohlbeinbände.
Okay. Wann haben wir denn das letzte Mal über Hohlbein gesprochen?
Und beim Lesen.
Ah, okay. Ja, das glaube ich. Also ich habe die ja alle nicht mehr. Die müssen ja bei meiner Mutter sein. Oder auf irgendeinem Flohmarkt verkauft.
Nee, es haben nicht viele haben das geschafft, aber 2 haben es wohl noch mitgeschafft.
Cool.
Genau.
Schön für die Bände.
Der war aber länger und sehr wertschätzend, der.
Ist das, muss ich mal gucken, wo ich mir den anzeigen lassen kann. Ist der unter den Folgen direkt? Da haben wir sicherlich so, wenn man sich einloggt, so einen Kommentarbereich, oder? Ich habe das nicht gesehen, tatsächlich.
Oder unter Kommentaren. Ich habe den per E-Mail bekommen, weil es war ja unter
ja, dann gibst du dir, ja, okay. Mhm. Ja,
ja,
danke.
Genau, und dann habe ich mich da eingeloggt und dann war das, musste ich den ja auch freischalten und dann kann man das sehen im Kommentarbereich.
Ja, cool.
Okay, also wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie uns.
Ja.
Und wir werden auch
mindestens
vielleicht einfach
Birte
anfangen.
Sieht sie.
Genau, und ich werde einfach anfangen, sie vorzulesen oder so. Das wäre eigentlich eine total coole Idee.
Ja, auf jeden Fall.
Coolio, dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.